Deutschlandfunk.
Es gibt Plattformen, auf denen man auf so ziemlich jedes Ereignis wetten kann. Prediction Markets heißen die, Prognosemärkte. Greifen die USA Grönland an? Trifft Taylor Swift den Papst? Gewinnt die CDU die Wahl in Sachsen-Anhalt? Manche sagen, das sind Gambling-Seiten, illegales Glücksspiel im Internet. Und genau deshalb sind sie in Deutschland offiziell auch verboten. Andere sagen, das sind eher so total ausgefallene Prognosetools für Investoren. Die Zukunft der Informationsbeschaffung. Ein Milliardenbusiness in den Startlöchern. Oder sogar ein innovatives Finanzinstrument für die Risikosteuerung. So oder so, diese Plattformen bewegen sich rechtlich auf sehr dünnem Eis. Und trotzdem setzen Investoren gerade Milliarden auf den Aufstieg dieser Prediction Markets. Und mittendrin die Familie Trump.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft.
So, willkommen zu einer neuen Folge What the Wirtschaft. Ich bin Markus Wolf.
Und ich bin Buchan Kim.
Und Bo, wir haben ja eine Verbindung zu diesem Thema der Wettmärkte spätestens, seit wir mal eine gemeinsame Recherche gemacht haben. Und zwar zum Thema Insider-Trading.
Oh ja, das hat richtig Freude gemacht. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Findet ihr in unserem Feed What the Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast, alle zwei Wochen. Aber nur natürlich, wenn ihr uns auch abonniert. Leute, macht das und empfehlt uns auch gern weiter. Wir freuen uns.
Danke. Werbung Ende. Also im Prinzip war damals der Vorwurf an die Trump-Regierung und die Leute in ihrem Umfeld. Hier gehen Leute bewusst mit Insider-Informationen auf dem Finanzmarkt. Platzieren Wetten auf bestimmte Aktien, wetten also darauf, dass zum Beispiel Trumps Zölle doch nicht so schlimm kommen wie erwartet und cashen dann ordentlich aus.
Klingt nach einem Fiebertraum, hat sich auch so angefühlt. Ja, und allein deshalb denken wir bei Wetten auf politische Ereignisse wie auf Polymarket oder Kalshi schon, was? Unter anderem deshalb sind bei uns diese Prediction Markets, so heißen die, also Vorhersagemärkte oder Prognosemärkte, da sind direkt mal ein paar ziemlich große Red Flags angegangen, als es darum ging, dass man da auf den Tod von bestimmten iranischen Führern oder den bevorstehenden Angriff der USA auf den Iran setzen kann.
So, auf den Tod von Menschen zu wetten, ist natürlich allein schon so eine Sache. Aber mal neben der Moralfrage, einfach so die ganz Basic-Frage, wie kann man solche Wetten eigentlich zulassen, wenn Leute vielleicht Insider-Infos haben?
Ja, voll, ne? Man könnte ja einfach sagen, das ist geschmacklos, die machen das nicht. Aber die Sache ist die, mittlerweile sind diese Plattformen einfach Milliarden Dollar wert. Große Investoren haben Interesse an diesem Geschäftsmodell. Und da fragen wir uns als What the Wirtschaftsteam natürlich, was?
Wir haben uns für diese Folge mit einem Ökonomen verabredet, denn Leute, was ist eine What the Wirtschaftsfolge ohne die Wirtschaftswissenschaft? Genauer mit Richard Waugh, der ist Professor mit Schwerpunkt Krypto und Finanzmärkte an der North Carolina State University, eben in North Carolina, in den USA. Und vor allem ist er ein Ökonom, der sich schon mit diesen Prediction Markets beschäftigt hat.
A prediction market is a simple bet on an event happening by a predetermined time frame. And when you basically buy one side of the bet that this event is going to happen and the payoff is $1.
Also im Prinzip ganz einfach. Wir bewerben natürlich nicht diese Plattformen hier, aber um die Logik dahinter zu verstehen, ja, dann müssen wir halt genauer drauf gucken. Es sind im Prinzip Ja-Nein-Wetten. Wird Ereignis A bis zum Zeitpunkt X eintreten oder nicht? Und da sieht man dann so Wetten wie, keine Ahnung, wird die Höchsttemperatur in München in zwei Wochen 18 Grad sein? Kann man machen. Und vermutlich ist es halt auch diese, ehrlicherweise, weirde Bandbreite von Ereignissen, die dafür gesorgt haben, dass jetzt gefühlt alle über diese Plattform sprechen.
These contracts cover just a crazy range of things. For example, there is a contract out there on whether Taylor Swift will meet the Pope this year. And so these contracts are just very, very wide. And this, I think that's why it's potentially interesting compared to traditional gambling contracts.
Wo wird Taylor Swift den Papst treffen? Dieses Jahr?
Viel wichtiger ist ja die Frage, ob ich Taylor Swift treffen werde. Da würde ich gerne auf Ja wetten.
Ja, die Märkte sind natürlich immer noch verboten in Deutschland, aber die Wetten, man merkt schon, bringen Debatten hervor. Was Richard Waugh, der Ökonom, jetzt gleichzeitig sagt, ein Großteil des eingesetzten Geldes, was wir auf diesen Plattformen sehen, sind aktuell Sportwetten. Also wir hören immer von diesen weirden Ausreißern, von Taylor Swift-Wetten und so weiter. Am Ende ist ein Großteil des Geldes die Wette auf den Gewinner der nächsten American-Football-Partie. Und am Beispiel einer Sportwette kann man auch verstehen, erklärt er uns auch nochmal, warum diese Plattformen nicht so genau wie gängige Sportwetten funktionieren.
So a simple example, which was the Super Bowl. And there were two teams in the Super Bowl, the American Football Championship game. And one was Seattle and the other was New England. You could buy the Seattle winning or you could buy New England winning. The cost of buying Seattle winning was 60 cents. So 60 cents on the dollar. If Seattle won, you'd receive a dollar for your 60 cent contract. On the other hand, the cost of buying New England was 40 cents. And the two have to add up.
The two have to add up. Die beiden müssen quasi wieder einen Dollar ergeben. Da muss man jetzt vielleicht nochmal ganz kurz nacherklären. Man hört schon die Besonderheit dieser Märkte raus, denn ich kriege auf dieser Plattform nur Geld, das andere gegen mich wetten. Während also klassischerweise bei Sportwetten oder anderen Plattformen immer das Prinzip ist, ich wette gegen das Casino oder den Sportwettenanbieter, ist es hier im Prinzip eine direkte oder direktere Wette gegen andere. Bei einem typischen Sportwettenanbieter ist es so, der setzt die Quote. Ob das eine okaye Darstellung der Wahrscheinlichkeit ist, weiß ich dann nicht unbedingt. Es ist auf jeden Fall so, dass man bei einer normalen Sportwette davon ausgehen sollte, dass die Quoten immer so sind, dass am Ende die Wettplattform mit einem sehr ordentlichen Gewinn rausgeht. Deshalb kann man die Quoten bei klassischen Wettanbietern jetzt auch nicht unbedingt dafür nutzen, zu sagen, wie wahrscheinlich ist denn ein Ereignis. Bei Prediction Markets, das ist zumindest das Versprechen und deswegen sind die auch so ein bisschen besonders, ist es anders. Hier wette ich direkt gegen andere, die die Gegenwette antreten und ich mache im Prinzip mit einem anderen Teilnehmer eine Art Vertrag.
Why these are different from regular gambling contracts in that normally when you go to a casino or you gamble with a bookmaker or other some or online sports betting platform, you're gambling against a house, you're gambling against that entity. In this case, Polymarket or Kalshi, you're not gambling against them, you're gambling against other participants on the platform. So basically the winnings you're getting are being paid effectively by the losings of the other side.
Also Punkt 1, die Gewinne, die man hier auf diesen Plattformen bekommt, werden von der Gegenpartei bezahlt. Also von denjenigen, die auf einen anderen Ausgang gewettet haben. Zum Beispiel Taylor Swift trifft nicht den Papst. Die Plattform selber, das muss man dazu sagen, kriegt natürlich auch einen Prozentsatz davon. Die machen das ja auch nicht nur aus Spaß. Also am Ende kriegt man einen Dollar minus einen gewissen Prozentsatz. Und eine weitere Sache ist besonders an diesen Wetten. Das hat damit zu tun, dass ich meine einmal abgeschlossene Wette weiterverkaufen kann. Richard Rohr hat uns das erklärt am Beispiel des Finalspiels des amerikanischen Super Bowls.
Normally when you bet on something, you make your bet and then you wait for the event to happen. You might bet on whatever the event is. With these contracts, for example, you could bet and buy the Seattle winning contract for 60 cents, and then maybe a day goes by and you observe that the price of that one has gone up to 65 cents. You don't have to wait for the game to be played. You could now sell your contract for 65 cents and make a 5 cent profit. And so these contracts, these prediction markets, enable constant trading where you can buy and sell, move in and out of your position throughout the time frame.
Auf gut Deutsch, eure Wette, die ihr gestern abgeschlossen habt, die kann ja heute schon eine andere Wahrscheinlichkeit haben, weil andere Leute mit eingestiegen sind, irgendwas passiert ist. Deshalb steigt dann der Preis dieser Wette oder dieses in Anführungsstrichen Vertrags und das kann man sich dann wiederum zunutze machen und den eigenen Vertrag weiterverkaufen.
So, diese ganze Nummer mit dem Weiterverkauf von Wetten, das wiederum ist auch der Grund, warum überhaupt Forscher aus dem Bereich von Finanzmärkten wie Richard Rohr sich mit diesen Wettportalen beschäftigen. Die ähneln nämlich im Prinzip etwas, was wir vom klassischen Finanzmarkt kennen, was es da zu kaufen gibt. Wir sparen euch jetzt die Details, aber da geht es um Termingeschäfte. Im Prinzip ist es wie ein Garantievertrag, dass ich zum Beispiel in 3 Monaten Öl zum Preis von X kaufen kann. Das kann man eine Absicherung nennen oder eben eine Wette. Und für jemanden, der diese Märkte nutzt, wenn ich jetzt einfach raufgehe, sind es natürlich erstmal Wetten. Sehen aus wie eine Wette. Wenn ich die Webseite besuche, sieht es aus wie eine Sportwettenseite. Und deshalb sind sie in Deutschland auch illegal. Für andere Leute wie Richard Rohr sind es aber ausgecheckte Finanzkontrakte. Und gleichzeitig haben genau deshalb immer mehr Investoren Interesse hieran. Warum? So, man muss ja sagen, diese Geschichte dieser Anbieter ist ja vor allem im Fall von Polymarket so slightly shady. 2020 gegründet, 2022 wurde das Geschäft von Polymarket in den USA verboten und sie mussten eine fette Strafe zahlen. Die Plattform musste damals alle Wetten aus den USA blockieren, weil eine Finanzaufsichtsbehörde damals in den USA gesagt hat, wohlgemerkt Finanzaufsichtsbehörde, Moment mal, im Prinzip betreibt ihr hier eine illegale Plattform für Termingeschäfte, also für genau diese Art von Finanzgeschäften, über die wir gerade gesprochen haben. Deshalb ist es auch interessant, weil Polymarket und Kalshi in anderen Ländern, vor allem in der EU, nämlich aus einem anderen Grund verboten sind, nämlich weil sie als illegale Glücksspielseiten betrachtet werden. Aber gut, weiter im Text.
Ja, du weißt ja, was man sagt, ne? Wetten ist Unfug. Seit Ende 2025 hat Polymarket jetzt überhaupt wieder eine Lizenz, diese Wetten anzubieten. Mit freundlicher Unterstützung der US-Aufsichtsbehörden und mit freundlicher Unterstützung auch von Family Trump. Denn der Sohn von Donald Trump Jr., ganz praktisch, man merkt, die gehören zusammen, ist passenderweise seit Anfang 2025 schon strategischer Berater von Kalshi. Und seit Sommer 2025 ist er auch noch Berater von Polymarket. Ich könnte meinen, da rieche ich doch einen Interessenkonflikt, Leute. Aber ich sag's auch nur mal so, ne? Und hinter der Anerkennung steckt auch, dass der neu ernannte Chef der Aufsichtsbehörde für diese Märkte eben ein Mann von Trumps Gnaden ist. Und interessanterweise gar kein Problem mehr mit diesen Märkten hat.
Und on top kommt auch noch, dass die Investmentfirma, bei der Donald Trump Jr. Partner ist, jetzt auch noch finanziell involviert ist bei Polymarket. Aber wir nennen ja nur die Fakten.
Okay, das ist ja schon mal eine kleine Lagebestimmung, womit wir es hier zu tun haben mit diesen Plattformen. Was aber jenseits von der, sagen wir mal, Trumpisierung dieser Plattform-Thema ist, auch Nicht-Trump-Investoren, auch traditionelle Börsenbetreiber, sogar Finanzmarktakteure in Deutschland, wo die Plattformen ja noch verboten sind, haben mittlerweile ein ziemlich großes Interesse an diesen Prediction-Markets. Und wir haben uns dafür mit Christian Fitschen verabredet. Der ist Senior Manager bei der Unternehmensberatung KPMG und hat ein Paper geschrieben zu Prediction Markets als Chance für Banken und Finanzdienstleister.
Wir haben oder sehen in Deutschland leider wieder einen reflexhaftigen Umgang mit Prediction Markets. Ja, alles, was nach Wette aussieht, wird sofort in diese Glücksspielschublade gesteckt und neben den Spielautomaten gestellt.
Also im Prinzip sagt Christian Fitschen, okay, sieht zwar aus wie eine Wette und fühlt sich vermutlich vom Dopaminlevel her auch für die Leute so an wie eine Wette, die da auf random Ereignisse setzen, aber dahinter steckt eine Technologie, die man erstmal besser verstehen sollte, denn das ist jetzt nicht sein Wort, aber man könnte so umschreiben, der neue heiße Scheiß bei Finanzmarktgeschäften.
Viel besser wäre es einfach anständig zu prüfen, ob man nicht, was wir unserer Meinung nach hier eben haben, ein innovatives Finanzinstrument, was Banken und Investoren eben auch zur Risikosteuerung nutzen können.
Und das ist vielleicht, wo man erstmal denkt, ein Wettportal zur Risikosteuerung nutzen? Bitte was? Das liegt daran, dass man eine Wette auch betrachten kann als Versicherung gegen ein Ereignis. Wenn ich jetzt sage, ich wette, dass ich mir in den nächsten 2 Wochen ein Bein breche, dann tritt das ein, dann bekomme ich Geld. Hab dann zwar auch ein gebrochenes Bein und irgendwie nicht so einen tollen Sommer, aber ich habe halt auch ein bisschen Kohle. Ich setze sozusagen Geld auf Ereignisse, die ich zwar nicht mag oder nicht unbedingt will, allerdings kriege ich halt eine Gegenleistung dafür, eben in Form von Geld.
Wenn ich eine Geschäftsbank bin und ich habe ein mittelständisches Unternehmen, was eine Abhängigkeit hat von einer regulatorischen Entwicklung und eventuell kommt diese Gesetzesvorlage in den Bundestag und im Bundesrat, aber es ist nicht ganz klar und ich habe gewisse Folgen dann für mein Businessmodell als deutscher Mittelstand, möchte mich dagegen absichern, kann natürlich, wenn ich als deutsche Geschäftsbank eine Plattform aufbaue, indem ich das explizit diesen Markt, diesen Prognosemarkt für meinen institutionellen Kunden aufmache, eben meinen Geschäftskunden damit helfen, das Risiko abzusichern.
Also im Prinzip sagt er, könnte es so eine Art Versicherungsmarkt sein. Man fragt sich natürlich, warum dann das Unternehmen nicht einfach eine Versicherung abschließt. Aber kann man vielleicht nicht gegen jede Art von Ereignis. Aber eben nicht so umständlich würde er vielleicht sagen, dass ich erst eine Versicherungsberatung brauche und mir dann jemand einen Vertrag verkauft, sondern ich sage als Mittelständler, ich wette einfach, dass folgende Regulierung eintritt. Das ist zwar dann schlecht für mein Geschäft, wenn die eintritt, Stichwort gebrochenes Bein, aber immerhin kriege ich dann Geld. Und nur so als ganz kurzer Einschub, das ist aktuell, muss man sagen, eine absolut theoretische Annahme, dass diese Märkte irgendwann zu dieser Art von Absicherung dienen können. Dass sie aktuell eher genutzt werden, damit Leute kurzfristig sehr viel Geld mit politischen Ereignissen machen, ist ja doch recht sichtbar.
Markus, ich liebe am allermeisten daran, dass wir natürlich denken, können wir nicht noch mehr Versicherungen haben? Da kommt das Deutschland in uns raus. Klingt ja alles hypothetisch interessant und innovativ und nach Minimierung von Risiko. Und das sagt ja auch unser Ökonom Richard Rohr. Theoretisch könnte sich, keine Ahnung, eine Skihütte in den Alpen dagegen absichern, dass im kommenden Winter kein Schnee fällt. Aber ein Punkt kommt halt immer wieder bei diesen Plattformen auf. Und da wird es halt dann schon problematisch auf so eine, ja, eben nicht Glücksspielart, sondern auf so eine Korruptionsart.
This is the problem. These markets are prime for insider trading.
Insider Trading, der Spielverderbervorwurf an die Prediction Markets, aber vielleicht auch der, der am ehesten das Problem klar macht bei diesen Märkten. Richard Waugh sagte uns, man kann diese Plattformen wie Polymarket oder Kalshi natürlich dafür kritisieren, dass sie unmoralische Wetten anbieten, dass man nicht auf den Tod einer Person wetten sollte oder auf Krieg. Aber der Hauptpunkt ist eigentlich, wenn jede Person eine Wette anbieten kann und ich quasi einfach irgendwas anbieten kann und dann kann irgendwer random dagegen wetten, dann kann ich ja auch Wetten anbieten, zu denen ich Spezialinformationen habe, wo ich also irgendwas weiß, was andere nicht wissen. Das ist am normalen Aktienmarkt verboten, wird auch verfolgt. Also ich darf nicht als Bayer-Mitarbeiter kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Medikaments auf steigende Kurse wetten. Bei Sportwetten ist es ähnlich, da kann ich ja auch nicht als Fußballspieler Geld auf 5 Eigentore setzen und dann 5 Eigentore schießen.
Ja, und wenn wir bei dem Beispiel Bein bleiben, ich darf ja nicht auf mein Bein wetten und es mir dann absichtlich brechen. Also das ist ja dann auch ein bisschen schräg. Man darf also nicht eine Wette abschließen, von der man entweder das Ereignis kennt oder man das Ereignis beeinflussen darf. Das ist die Regel. Und genau das lässt sich aber bei diesen super dezentralen Plattformen wie Polymarket gar nicht regulieren. Ich sag nur, Auftritt Richard Waugh.
This is the problem. These markets are a prime for insider trading. So if you go out and gather information because you're just a really great analyst and you've been studying whatever and you're just really smart, that's not insider trading. That's just being smart and you should be able to profit from that. But if, for example, I can give the example of the Taylor Swift meeting the Pope. If you work for Taylor Swift's team arranging travel and you know that you're arranging a trip to the Vatican later this year, that would be evidence of insider trading if you then traded on that.
Also ich finde schon herrlich, dass immer wieder Taylor Swift aufpoppt. Da geht mein Swiftie-Herz auf. Ich finde, wir sollten alle viel mehr auf Taylor Swift wetten.
Auf jeden Fall. Das Interessante ist übrigens bei Polymarket, dass man sich auch einzelne Profile von Wettenden angucken kann. Und da sieht man zum Beispiel, es gibt einen Account, der heißt Maga My Man, also anscheinend ein Maga-Fan. Und bei solchen Accounts sieht man eben, Stunden vor dem Angriff auf den Iran setzen die sehr viel Geld auf den Angriff auf den Iran. Und genau deshalb sind diese Vorwürfe von Insider-Trading jetzt nicht theoretische Vorwürfe, sondern man sieht hier, gibt es Auffälligkeiten in diesem Markt, die wirklich dafür sorgen, dass man sich fragen muss, kann man das irgendwann wie einen normalen Finanzmarkt betreiben? Nochmal Richard Waugh dazu.
The problem is that there are so many contracts out there of such a wide range that it's almost certain that for a large number of these contracts, particularly where it involves some human behavior, somebody doing something or somebody saying something, there is somebody with insider knowledge.
Also aktuell sind diese Märkte ohnehin noch illegal in Deutschland, weil sie als Glücksspiel gelabelt sind. Ob das so das richtige Label ist, das müssen andere entscheiden. Aber das ist halt jetzt erstmal so. Und selbst wenn sie nicht mehr als Glücksspiel gelten sollten, dann haben wir das nächste Problem. Wie soll man hier bitte verhindern, dass Insider mit ihren Informationen nicht unfassbar viel Geld machen? Christian Fitschen von der Unternehmensberatung KPMG findet das eher zweitrangig. Sobald man diesen Markt als Finanzmarkt reguliert, meint er, kann man auch Regeln für das Insider-Trading erlassen.
Also erstmal ist jeder Terminmarkt ist per Definition Spekulation. Ne? Und sobald ich Spekulation habe, kommt auch Insider-Trading auf. Insofern ist das der Punkt, warum ein regulatorischer Rahmen so wichtig ist. Das heißt also auch für die Finanzmärkte per se haben wir Regulierungen, die eben proaktiv auch Insiderhandel verbieten. Und sowas muss auch eingeführt werden oder würde dann eben auch eingeführt werden für Prediction Markets als solches.
So, und genau zu diesem Punkt gibt es auch Debatten in den USA. Ermöglichen diese Märkte Insidern quasi unreguliert auf Ereignisse zu wetten? Und hinzu kommen Fälle wie der einer Journalistin, die aufgrund ihrer Recherche Morddrohungen bekommen hat, weil diese Recherche so gar nicht zu den Wetten von Tradern auf Polymarket gepasst hat.
Und dazu kommt dann die moralische Dimension. Wollen wir Wetten auf alles zulassen oder gibt es eben halt auch Grenzen des schlechten Geschmacks? Wir haben Richard Waugh dann so spontan gefragt, ob man Wetten zulassen sollte darüber, ob wir alle in einem Atomkrieg sterben. Und naja, vielleicht ist das eine Wette, die man so überhaupt nicht abschließen würde.
Well, I mean, if we're all gonna, I mean, that's a bet that taking the negative side is you're not gonna get paid off, right?
Ja, fair point.
So, Bo, endlich mal wieder eine Recherche zu Insider-Trading. Ist ja auch schön. Einmal im Jahr können wir das machen. Was ich irgendwie interessant fand an dieser Folge, war, dass wir manchmal starten mit einer Recherche, weil wir das Gefühl haben, das Thema ist ein Thema für uns als Podcast-Folge. Dass mir aber nicht so klar war, dass es diese große Debatte darum gibt, ob das überhaupt Glücksspielmärkte sind oder ob man es eher betrachten sollte wie ausgecheckte Finanzkontrakte und dass dann auch überhaupt erst diese ganze Insider-Trading-Dimension sinnvoll reguliert werden kann wahrscheinlich.
Ja, und ich liebe dann halt immer diese Aussagen, die fallen, das haben wir öfter, nur weil etwas aussieht wie eine Wette, ist es nicht gleich eine Wette. Ja, und damit kann man dann irgendwie auch nur sagen, time will tell.
Ja. Genau, weil jetzt gibt es auch in den USA einzelne Staaten, die aus Glücksspielgesichtspunkten gegen diese Plattform vorgehen. Also ob die, sag ich mal, in einem Jahr oder in einer möglicherweise Regierung nach Donald Trump noch so existieren, ist wirklich eine offene Frage. Autoren und Hosts dieser Folge waren wir, Markus Wolf und Burchan Kim.
Faktencheck kam von Merle Körber und Jule Dieterle.
Die Produktion hatte Chukri Gustmann.
Und die Redaktion hatte Michael Bödecker. Ganz, ganz viel Liebe ans Team. Und wir haben noch eine Hörempfehlung von uns an euch für einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk. Erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit? Das erste Mal verliebt sein, den ersten Kuss oder vielleicht an die ganzen Gerüchte so auf dem Schulflur über diesen einen Lehrer und diese eine Schülerin? Im Podcast Die Lieblingsschülerin geht es um drei Frauen, die alle 15 sind, als sie immer tiefer in emotionale und sexuelle Beziehungen mit ihren Lehrern rutschen. Daraus entstehen emotionale und auch sexuelle Beziehungen, die sich für drei Frauen auch Jahre später noch verstörend und falsch anfühlen. Podcast-Host Britta Rotsch fragt, wie kann das passieren? Wer achtet an Schulen darauf, dass Lehrkräfte nicht die Grenzen zu ihren Schülerinnen und Schülern überschreiten? Und wer übernimmt überhaupt die Verantwortung, wenn es dann doch passiert? Die Lieblingsschülerin ist ein fünfteiliger Podcast von Deutschlandfunk. Alle Folgen findet ihr hier in der Deutschlandfunk-App und überall dort, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit sagen wir vielen, vielen Dank euch.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. Nova.